Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Börse at Home. Unser Gast ist Markus Neumann, Finanzjournalist und Herausgeber von Fair Value, einem Online-Magazin für Anleger. Und wir werden jetzt die nächsten 30 Minuten über Asset Allocation, strategischen Vermögensaufbau mit ETFs sprechen. Also die Basis für Ihren langfristigen Vermögensaufbau, die theoretische, ist ja die klassische Asset Allocation, wo Sie versuchen, durch die geeignete Aufteilung auf verschiedene Anlageklassen versuchen, ein optimales Risikoprofil eigentlich zu finden, also vor allen Dingen mit ihren Risiken umzugehen. Und Markus Neumann hat dazu ein Buch geschrieben, über das wir gestolpert sind, also ich gestolpert bin, das ETF-Portfolio. Das hat uns so gut gefallen, dass wir gedacht haben, wir laden ihn ein hier zu Börse at Home und wir sprechen einfach mal darüber, was sein Ansatz ist. Und Herr Neumann, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Meine erste Frage an Sie, was spricht denn überhaupt für ETFs als Anlageform für diesen langfristigen Vermögensaufbau? Warum setzen Sie so 100% auf ETFs?
Also man könnte statt ETFs natürlich auch Indexfonds nehmen, aber vom Grundsatz ist es so, also im Moment haben Anleger, wenn man mal Zertifikate ausklammert, die Auswahl, entweder ich mache es mit Einzeltiteln oder ich nehme gemanagte Fonds. Oder ich nenne es jetzt mal Indexprodukte, weil ich würde mich da nicht zwangsweise auf ETFs festlegen. Das ist nur in Deutschland das im Moment verbreitetste und zugänglichste Produkt. Bei Einzeltiteln ist es einfach so, dass die meisten Leute nicht so viel Geld haben, um ein Portfolio damit umzusetzen. Und es ist auch wahnsinnig aufwendig, wenn man bedenkt, dass also ein gut diversifiziertes Portfolio hat dann über 2000 Aktien, über 1000 Anleihen. Und man kann sicher darüber streiten, ob man so viel braucht. Aber in der Regel für Privatanleger ist es schwierig, das mit Einzeltiteln irgendwie zu machen. Wenn man gemanagte Fonds nimmt, dann hat man einmal die doch sehr hohen Kosten. Und was aber viel gravierender eigentlich ist, ist, sie haben keine Kontrolle über das Risiko, was sie eigentlich eingehen. Sie wissen bei einem aktiven Fondsmanager nie genau, was der jetzt eigentlich macht. Das erfahren sie eigentlich immer erst im Nachhinein. Und diese Produkte sind dahingehend relativ intransparent. Insofern können Sie eigentlich, wenn Sie selber Ihr Risiko steuern wollen, Ihr Portfolio, können Sie das mit gemanagten Fonds nicht machen, weil Sie einfach nie die genaue Zusammensetzung eigentlich Ihres Portfolios kennen. Und insofern sind eben ETFs ein hervorragendes Produkt. Sie können, also es ist preiswert, es ist transparent, Sie wissen immer, was dort drin ist. Sie können es unkompliziert handeln, wobei man ja prinzipiell eigentlich nicht so viel handeln soll. Sie können eben ganze Anlageklassen damit abdecken. Und das ist eigentlich ein optimaler Baustein, um ein Portfolio zu bauen für private Anleger, aber genauso für Institutionelle, die ja im Grunde auch die ersten waren, die ETFs eingesetzt haben.
Okay, also habe ich mich jetzt sehr plausibel, nachvollziehbar für ETFs als Anlageform entschieden, aus sehr nachvollziehbaren Gründen. Was muss ich mir vorher noch überlegen, bevor ich ans Werk gehe, jetzt mein eigenes Portfolio zu strukturieren?
Naja, Sie haben ja eben das Thema Asset Allocation schon mal angesprochen. Das ist im Grunde die Ausgangsfrage. Ich glaube, dieser Begriff wird zum Teil unterschiedlich interpretiert. Also bei mir ist es so, ich verstehe darunter im Wesentlichen die Aufteilung eben zwischen riskanten und vermeintlich oder doch sehr sicheren Anlagen. Man kann darunter aber auch subsumieren, dass es um die Gesamtaufteilung des Portfolios geht. Aber im Prinzip geht es erstmal um die Frage, wie viel Risiko will ich fahren? Also wie groß ist der riskante Anteil meines Portfolios und wie viel Platz bleibt da noch für sichere Anlagen wie Staatsanleihen und Festgeld und Ähnliches, wobei sich die meisten Leute erstmal die Frage stellen sollten, auch brauche ich überhaupt sichere Bausteine für mein Portfolio? Habe ich nicht schon eine Lebensversicherung vielleicht, in die ich einzahle oder einen Riester-Vertrag oder irgendwas in der Art, wo sie eigentlich in Anleihen vorwiegend einzahlen, dann brauchen sie das nicht noch in ihrem Portfolio groß zu gewichten und auszubauen und können sich im Grunde voll und ganz auf die riskante Seite des Portfolios konzentrieren. Und das müssen sie für sich vorher klären. Dann ist immer noch die Frage, einmal mit wie viel Risiko können sie leben? Das muss jeder für sich individuell entscheiden. Und dann gibt es natürlich auch noch die ökonomische Frage, mit wie viel Risiko können Sie also quasi also aus ökonomischer Sicht überhaupt eingehen. Also das sind Vorüberlegungen, die Sie unbedingt treffen müssen, bevor Sie ein Portfolio bauen, weil letztlich ist es so, eine Strategie oder Sie können eine tolle Strategie haben, wenn Sie sie nicht durchhalten können, dann nützt Ihnen am Ende diese tolle Strategie auch herzlich wenig.
Okay, dann nehmen wir mal an, ich bin jetzt schon fortgeschrittener risikobereit jetzt das heißt jetzt in unserem Kontext, also im allgemeinen Kontext heißt es schon, ich kann auch eine Aktienquote haben, die über die Hälfte liegt. Ich weiß, dass ich einen langen Zeithorizont habe. Ich kann auch kommende Kursunbill aussitzen. Was wäre denn so ein leichter, ein Einstiegsportfolio? Um das mal so praktisch jetzt zu beschreiben.
Also das einfachste Portfolio, ich rede jetzt nur mal über den riskanten Anteil und ich benutze, glaube ich, auch im Buch das Wort Aktienquote, aber im Grunde geht es um die Risikoquote, weil man muss schon, bevor man startet oder die Anlageklassen so sortieren und sich überlegen, welche sind eigentlich riskant und welche nicht. Man sieht öfters, dass bestimmte Anlageklassen, insbesondere bei Anleihen, eben falsch sortiert sind. Hochzinsanleihen und auch Schwellenländeranleihen sind keine sicheren Anlagen und gehören eben nicht auf die sichere Seite des Portfolios. Das sind Risikoanlageklassen und die gehören für mich sozusagen mit in das, was man allgemein als Aktienteil bezeichnet. Und wenn man jetzt einfach mal von den wirklich einfachsten Portfoliozusammensetzungen ausgeht, ist also das billigste Portfolio ist einfach ein ETF auf den MSCI World. Das wird ja auch von vielen Verbraucherschützern empfohlen. Ich glaube, dass das ein bisschen zu kurz greift. Oder das Ziel eigentlich, was ich verfolge, ist eben dieses Risiko, was dann im Weltaktienmarkt steckt, weiter zu diversifizieren über zusätzliche Bausteine. Die meisten, wobei davon wird zum Teil dann auch schon abgeraten von manchen Leuten, nehmen eben dann noch Emerging Markets dazu. Und das ist eigentlich ein klassisches, einfaches Portfolio, ein ETF auf den MSCI World, ein ETF auf oder eben auf einen ähnlichen Index, ein ETF auf Emerging Market Aktien. Und dann eben den entsprechenden sicheren Anteil dazu. Und das wäre im Grunde so eine Art Grundportfolio, was leicht zu bauen ist.
Und wenn ich jetzt, um das nochmal eine Nachfrage von mir, wenn ich jetzt High-Yield-Anleihen spannend finde, würde ich die aber eher auf meiner Aktienseite einordnen. Also ich gucke dann auch nochmal rein, was da drin ist. Okay.
Genau.
Und wenn ich das jetzt ein bisschen komplexer machen will, wo schaue ich mich da am besten um? Also wie berechne ich da meine Risiken?
Also die Risiken zu berechnen ist ziemlich schwierig, aber da komme ich vielleicht später noch drauf. Also erstmal ist es so, ich habe nach Anlageklassen gesucht, die möglichst wenig miteinander zu tun haben, die unkorreliert sind. Das heißt also, sich möglichst in unterschiedliche Richtungen zu gleichen Zeiten bewegen und nicht zusammenfallen. Das ist natürlich auch immer so Wunschdenken, weil in dem Augenblick, wo wirklich Stress an den Märkten ausbricht, sieht man einfach, dass der Gleichlauf zwischen vielen Anlageklassen dann doch leider stark ansteigt. Aber wenn man eben sein Portfolio weiter diversifizieren möchte, sollte man eben zusätzliche Bausteine nehmen. Also wir haben zwei eben schon genannt. Einmal eben Schwellenländeranleihen, Hochzinsanleihen, hervorragend für die Diversifikation mit Aktien, aber auch mit anderen Anlageklassen ist Gold. Das ist also nach meinen Berechnungen, die ich angestellt habe, und das waren wirklich ziemlich viele, der beste Diversifikator eben neben europäischen Staatsanleihen. Also wenn ich jetzt aus deutscher Anlegersicht spreche, und bei europäischen Staatsanleihen ist einfach das Problem, dass die Renditeaussichten so gering sind, dass da dann eben wieder die Frage oder heute sich die Frage stellt, ja, brauche ich die im Portfolio und in welchem Umfang? Das war halt früher anders, vor 30 Jahren. Da konnte man einfach ein 60-40 Portfolio aus Aktien und Staatsanleihen machen, war hervorragend diversifiziert, wenig Schwankungen und hatte eine gute Rendite. Das geht heute leider nicht mehr. Und ein weiterer Baustein sind Rohstoffe. Die kann man auch dazu nehmen. Das ist so ein bisschen ein umstrittenes Thema und eine Glaubensfrage. Fakt ist, in der Vergangenheit haben Rohstoffe, wenn das über Terminkontrakte gemacht wird, ich spreche jetzt nicht von Rohstoffaktien, sehr gut auch beigetragen zur Portfolio-Diversifikation. Die Frage ist eben, bringen Rohstoffe langfristig eine positive Rendite oder nicht? Das weiß ich leider nicht, weiß auch niemand anders. Es ist aber so, dass es in der Vergangenheit war Rohstoffe jetzt nicht die renditestärkste Anlage.
Also ich habe jetzt quasi, ja?
Nee, ich wollte sagen, also unterm Strich habe ich 8 riskante Anlageklassen gefunden, die alle relativ unkorreliert sind. Es gibt da noch eben Nahrungsmittelaktien und Immobilienaktien, insbesondere europäische, die gute Diversifikationseffekte gebracht haben. Und aus diesen 8 Bausteinen kann man im Grunde, will nicht sagen beliebig, aber im Grunde würde es gehen, Portfolios bauen.
Und das ist auch, dass die Korrelation ist auch die Kritik, die Sie vorhin genannt haben, weil da kam gerade eine Frage zu, ist auch die Kritik an einem simplen Aufbau mit Emerging Markets und MSCI World und MSCI Emerging Markets. Liegt das an der hohen Korrelation?
Also ist es so, dass die sind relativ hoch korreliert. War früher nicht so hoch die Korrelation, die ist immer weiter gestiegen, weil sich die Märkte einfach stärker integrieren. Heute ist eben Brasilien und solche Länder sind einfach eben Bestandteil der globalen Ökonomie, und dass dann der Gleichlauf zunimmt, ist eigentlich keine große Überraschung. Man muss, wenn man wirklich nur auf Rendite zielt und auch vielleicht gerade anfängt, erst Vermögen aufzubauen, muss man nicht so viele andere Anlageklassen noch dazu nehmen. Das ist ein gutes Portfolio, was aus dem Weltaktienmarkt eben inklusive Emerging Markets besteht. Es ist nur so, wem eben die Schwankungen zu hoch sind oder wer in einer anderen Phase ist, also zum Beispiel schon viel Kapital hat oder sich am Ende seines Berufslebens befindet und kurz davor steht, in die Auszahlungsphase zu gehen. Für solche Anleger sind halt hohe Schwankungen dann doch sehr nachteilig. Also insbesondere, wenn man zum Beispiel schon in der Auszahlungsphase oder sich am Anfang der Auszahlungsphase befindet. Und da würde ich dazu raten, eben doch stärker zu diversifizieren und damit eben den Versuch zu unternehmen, die Gesamtschwankung des Portfolios zu senken. Und das hat auch in der Vergangenheit zumindest ziemlich gut funktioniert.
Okay, sehr nachvollziehbar. Dann gehen wir mal zurück zu diesen 7, 8 Klassen. Also das waren die Aktien, die weltweit gestreuten. Das waren die sicheren Anleihen, Nahrungsmittel, Rohstoffe.
Die sicheren Anleihen, die sind extra.
Okay, tu mal raus. Was waren da die anderen beiden?
Also wir haben, Wir haben Industrieländeraktien, Schwellenländeraktien, Nahrungsmittelaktien. Die sind relativ hoch korreliert, aber verlieren bei Crash einfach nicht so viel Prozent. Das war zumindest in der Vergangenheit so. Wir haben Immobilienaktien, die sind negativ korreliert, aber leider eben hoch riskant. Also die sind in der Corona-Krise sehr stark unter die Räder gekommen. Wir haben Emerging Market Bonds, wir haben High Yield Bonds, wir haben Gold und wir haben Rohstoffe, aber eben Rohstoffe Terminkontraktbasis.
Es kam noch eine Rückfrage zu den Nahrungsmitteln. Ja? Also es kam noch eine Rückfrage zu den Nahrungsmitteln, auch als ETF. Ja, die gibt's ja. Es gibt ja ein paar Branchen-ETFs auf die Nahrungsmittelbranche, oder?
Genau.
Wie würden Sie das sonst abbilden?
Genau, also ich verwende dort einen weltweiten ETF auf die Branche und nehme dann ETF auf den MSCI World Consumer Staples. Und es gibt aber auch mit Sicherheit immer irgendwelche Alternativen.
Okay, also die Frage nach der Zusammensetzung ist logischerweise die nächste, ist die der Gewichtung. Also wie viel packe ich denn jetzt von diesen einzelnen Bausteinen in mein Depot?
Ja, die Gewichtungsfrage, das sind schwere Glaubenskämpfe, gibt es immer darum. Also vom Grundsatz ist es so, ich rede jetzt nur über den riskanten Anteil. Also wenn Sie zum Beispiel entschieden haben, Sie machen 30% sichere Anlagen, 70% riskante, dann spreche ich jetzt nur über die Gewichtung dieser 70%. Und es ist einfach so, ich schlage ein gleichgewichtetes Portfolio vor. Das heißt also, jede Anlageklasse bekommt das gleiche Gewicht. Das ist extrem einfach und es ist auch extrem effektiv. Also es gibt eine Studie von einem Analysten, der heißt Johannes Bock, und das ist wirklich faszinierend. Der hat eben ein sogenanntes eben gleichgewichtetes, das nennt man auch ein naives Portfolio, getestet auf verschiedenen Datensätzen und hat die verglichen mit den modernsten und auch mit etwas älteren Optimierungsmethoden, die heutzutage für Portfolios zur Verfügung stehen. Und es ist so, dass es keine Methode gab, die es systematisch geschafft hat, über alle Datensätze dieses naive Portfolio zu schlagen. Also dieses naive Portfolio ist nicht perfekt. Es gibt auch kein perfektes Portfolio. Das können Sie erst immer nur im Nachhinein konstruieren, wenn Sie eben die Korrelationen und die Renditen der einzelnen Anlageklassen kennen. Das zeige ich auch im Buch. Ich zeige da auch, wie dann theoretisch ein optimales Portfolio ausgesehen hätte. Und es ist aber so, das können Sie halt vorher nicht wissen. Und die Abweichung war dann, glaube ich, pro Jahr 1,5%. Das ist natürlich über einen langen Zeitraum ein gewaltiger Prozentsatz. Aber es ist trotzdem eigentlich noch immer relativ nah dran an dem theoretischen Modell und geht nicht vollkommen davon weg. Es ist so, wenn man anfängt, sich zu überlegen oder sich für den großen Kapitalmarktstrategen hält und anfängt, sich zu überlegen, okay, ich glaube jetzt, China ist das Ding für die nächsten 2 Jahre und ich gewichte jetzt China höher und zum Beispiel Europa und UK gewichte ich unter, weil da läuft ja offenbar sowieso gar nichts mehr richtig. Das kann man alles machen. Es ist nur so, dass das oder da fängt dann aktives Portfolio-Management an. Und die Folge davon ist, dass das Portfolio mehr schwanken wird. Je nachdem, wie gut Sie liegen, schneiden Sie sehr gut ab, möglicherweise in einem Jahr, im nächsten Jahr dafür aber nicht mehr so gut. Und diese Gleichgewichtung hat den Vorteil, Sie bleiben immer in der Mitte, egal was passiert. Und das muss man sich vorher klar machen. Sie werden nie der große Sieger sein mit dem Portfolio, sondern es ist so, wenn Sie sich die Anlageklassen angucken, die Wertentwicklung Jahr für Jahr, dann wird immer, also die Differenz zwischen den Einzelnen sehr groß sein und dieses Portfolio ist in der Mitte. Wenn Sie einzelne Anlagen dann höher gewichten, rücken Sie mehr in dieser Tabelle dann an den unteren oder an den oberen Rand.
Und je mehr ich da angreife, umso mehr Arbeit habe ich auch logischerweise.
Ja, das kommt natürlich noch dazu. Also wenn man sich die macht, genau. Also Sie müssen natürlich, wenn Sie aktives Management oder Über- oder Untergewichtung und Ähnliches betreiben wollen, dann natürlich auch den Markt noch genauer im Auge behalten. Das müssen Sie als jemand, der ein gleichgewichtetes Portfolio fährt, nicht. Da reicht im Grunde einmal im Jahr ein Rebalancing und ansonsten müssen Sie sich darum nicht mehr weiter kümmern.
Also einmal im Jahr mal drauf gucken und versuchen, dass ich das Gleichgewicht wieder hinbekomme als
Genau.
quasi Standardarbeitseinsatz. Ja, das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, wie viel muss ich dafür tun? Okay, jetzt habe ich mich entschieden, ich will nicht zu viel tun. Ich bin eher der faule Investorin, fauler in Anführungszeichen. Ich möchte das so machen, ich möchte das aufbauen, habe quasi meine Bausteine mir ausgesucht und ein paar Empfehlungen noch für die Praxis. Was mache ich dann als nächstes? Wie lege ich los? Auf was sollte ich achten? Das ist ja eher die Frage, die dahinter steht.
Naja, es ist so, also ich meine, dass man ein Wertpapierdepot braucht, das weiß, glaube ich, jeder. Und es ist dann so, wenn Sie sich eben dafür entschieden haben, dann müssen Sie einfach jetzt konkret die ETFs auswählen, die Sie wollen. Es gibt in dem Buch auch Vorschläge dafür. Es gibt dort auch eine Methode, die ich vorstelle, wie man ETFs auswählen kann. Die ist im Grunde ganz einfach. Es gibt für mich nur zwei Faktoren, die wirklich relevant sind. Und das ist einmal die Rendite oder die Tracking-Differenz, je nachdem, wie man es messen will. Das ist letztlich dasselbe. Oder die Information, die da enthalten ist, ist dieselbe in diesen beiden Kennzahlen über 5 Jahre. Und die Liquidität, dafür nehme ich das Xetra-Liquiditätsmaß, was man auf der Seite der Börse Frankfurt findet und eine sehr gute Kennzahl ist und einem zeigt, wie groß eben die Spreads zwischen An- und Verkauf sind. Das ist eine Kennzahl, die natürlich eher oder am meisten interessant ist für Leute, die öfters auch handeln wollen. Wenn man eine Buy-and-Hold-Strategie verfolgt, dann ist dieser Spread wird dann nur einmal gezahlt und Sie müssen den natürlich bei Nachkäufen zahlen und auch beim Rebalancing. Also es ist schon immer besser, wenn der Spread niedrig ist. Man sieht oft bei neuen ETFs, dass der ziemlich hoch ist am Anfang und da offenbar dann schon noch ein bisschen offenbar die Erfahrung fehlt oder auch die Liquidität, es nicht so viele Käufer und Verkäufer gibt. Auf jeden Fall hat sich in meinen Tests gezeigt, wenn ich 10 ETFs habe auf denselben Index, den ich in mein Portfolio nehmen will, dann wähle ich den ETF aus, der über 5 Jahre von denen die höchste Rendite hatte und der sollte eben auch dann ein relativ geringes Xetra-Liquiditätsmaß haben. Und es hat sich einfach gezeigt, dass die eben über 5 Jahre die höchsten Renditen hatten, dass dann über lange Zeiträume, über die nächsten 4, es auch wieder unter den ersten 2 zu finden sind. Aber dafür gibt es keine Garantie. Das waren Stichproben, die ich untersucht habe. Das Datenmaterial ist viel zu gering, um da jetzt zu sagen, es gibt eine sichere Methode, wie man den künftig besten ETF auf den einen Index auswählen kann, die gibt es einfach nicht. Also das ist immer mit Unsicherheit behaftet.
Haben Sie einen Tipp, wie man die Tracking-Differenz am besten sich anschaut? Lege ich einfach den Index über den ETF oder gibt es Portale, die zur Verfügung stellen?
Also es gibt Portale, aber die haben Rechenmethoden, die sind nicht ganz unumstritten. Oder es gibt auch Portale, die zum Beispiel die Tracking-Differenz dann über unterschiedliche Zeiträume messen und gegeneinander vergleichen. Das ist natürlich nicht zielführend, sondern es muss natürlich immer über denselben Zeitraum verglichen werden. Man braucht die Tracking-Differenz nicht. Die Rendite ist genau dieselbe Kennzahl, nur dass ich halt anders messe. Die Tracking-Differenz ist ja nichts anderes als die Rendite, die abgezogen wird, also die ETF-Rendite, die abgezogen wird von der Index-Rendite, das ist die Tracking-Differenz. Und ich kann aber, also die Information, um die es mir geht, die ist genauso in der Rendite enthalten. Und deshalb würde ich mich eher an der Rendite orientieren, weil die kann man eben zumindest bei Just ETF relativ gut abrufen. Man sollte da immer die Option wählen zum Monatsende. Da kann man dann sicher sein, dass die Daten relativ konsistent sind.
Was dann ja auch dafür spricht, dass man sich ETFs anschaut, die älter als 5 Jahre sind.
Genau.
Oder reichen da diese historischen Nachberechnungen aus Ihrer Sicht auch, weil die werden ja auch oft kritisiert. Ich nehme jüngeren ETF, aber der wird historisch ja zurückgerechnet.
Das wird eigentlich, soweit ich weiß, bei ETFs nicht gemacht. Also die Datenreihen, das ist mir jetzt noch nicht untergekommen, wenn man die Datenreihen bei einem ETF-Anbieter, die werden ja auf den Websites zur Verfügung gestellt und runterlädt, dann ist das eigentlich wirklich der Live-Track-Record und da gibt es keine Backtests. Also wüsste ich jetzt zumindest nicht.
Dann gibt es die auch sicher nicht. Ich habe das mal eben so vermutet, aber das liegt auch daran, dass wir Indizes rückberechnen, aber das ist ja was gänzlich anderes.
Genau. Bei Indizes ist das so. Also zum Beispiel der MSCI World seit 1988 live und es gibt aber die Daten und die werden auch immer benutzt. Ich benutze sie auch von 1970 an und die ersten 12 Jahre sind ein Backtest. Es ist so, dass MSCI selber darauf hinweist, dass das immer mit Vorsicht zu genießen ist. Ich gehe jetzt bei denen davon aus, obwohl ich zugegebenermaßen nie selber nachgeprüft habe, dass dieser Backtest sauber berechnet wurde und man die Daten deshalb verwenden kann. Es gibt halt Methoden der Rückrechnung, wo man dann einfach komplett verzerrte Ergebnisse hat. Aber ich gehe nicht davon aus, dass MSCI so vorgeht.
Gut, also nehme ich jetzt zurück zur Praxis, nehme ich die quasi Rendite, die Performance nehme ich als Hauptauswahlkriterium. Ich gucke, dass ich ETFs miteinander vergleiche mit demselben Zeitraum, die natürlich auch dasselbe abbilden und suche mir dann die aus, die bessere Rendite haben, mindestens 5 Jahre zurück betrachtet.
Genau.
Sonst noch ein Kriterium beim tatsächlich praktischen Kaufen, das ich beachten sollte?
Also beim Kaufen, ich bin kein Trader. Ich persönlich mache das so, wenn ich kaufe, mache ich mir immer die Website der Börse Frankfurt auf, um dort die Echtzeitkurse parallel zu verfolgen, weil ich mir nie ganz sicher bin oder sicher sein kann, welche Daten, je nachdem jetzt welchen Depotanbieter man nutzt, welche Daten dort ankommen, so irgendwie ein Vergleichswert, aber es liegt vielleicht daran, dass ich besonders misstrauisch bin, den rufe ich mir auf und behalte ihn auch im Auge und ansonsten ist es so, wer langfristig anlegt, da kommt es nicht darauf an, ob man jetzt irgendwie 5 Euro mehr bezahlt bei dem Trade oder weniger, das spielt langfristig überhaupt keine Rolle und ich glaube, wenn man an einer seriösen Börse kauft, wird man auch nicht abgezockt.
Okay, also danke dafür übrigens, das habe ich jetzt als Kompliment an uns aufgefasst.
So war
wenn
das
ich
auch.
Ich habe jetzt mein Depot, danke schön. Ich habe jetzt mein Depot zusammengestellt, theoretisch. Ich habe es auch praktisch zusammengestellt. Ich habe alles, sind ein paar Jahre ins Land gegangen. Ich habe eine schöne Wertentwicklung gehabt und jetzt will ich aber anfangen, es auszugeben. Wie plane ich oder wie gehe ich am besten vor beim Abbauen meines langfristigen ETF-Portfolios?
Also das ist, muss ich sagen, eine relativ komplexe Angelegenheit, also einen guten Auszahlplan zu machen. Also wer sich ein Portfolio aufbaut und dann das sozusagen mit als Bestandteil seiner Rente sieht und es dann auch verfrühstücken will, hat im Grunde zwei Möglichkeit. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, das Portfolio komplett zu verkaufen, es in Festgeld anzulegen und sich dann immer was auszuzahlen. Und wobei da auch immer das Risiko bleibt, dass sie nie wissen, wie alt sie werden und deshalb nicht wissen, welchen Betrag sie sich eigentlich auszahlen können. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass die Leute, die das als Altersvorsorge nutzen, ein ETF-Portfolio auch dann das noch weiterhin behalten, weil sie einmal die Rendite noch erwirtschaften wollen, die möglich ist. Es ist so, wenn ich mit 65 oder 67 in Rente gehe, also die meisten Leute leben dann noch 20 Jahre und das ist eine lange Zeit, in der man also absolut investiert bleiben kann und die Marktrendite auch mitnehmen kann und sollte. Vom Prinzip gibt es zwei Methoden. Entweder zahlen Sie sich absolute Beträge aus, also Sie legen fest, ich zahle mir 800 oder 1000 Euro, je nachdem jetzt wie groß das Portfolio ist, müssen Sie den Betrag halt entsprechend ein bisschen anpassen und zahlen sich diesen festen Betrag aus. Wenn Sie das machen, weil sie nicht wissen, wie alt sie werden, besteht immer das Risiko, dass das Geld nicht reicht. Das ist das sogenannte Pleiterisiko. Und die andere Variante ist die, sie machen ein prozentuales Konzept. Also sie sagen, ich zahle mir jeden Monat oder jedes Jahr 8 oder 6 oder einen bestimmten prozentualen Betrag des dann vorhandenen Portfolios aus. Mit dem Konzept können Sie nicht pleite gehen. Also das Geld wird auf jeden Fall bis zum Ende reichen. Es ist nur so, dass dann die Auszahlungen schwanken. Also Sie haben keine feste Auszahlungshöhe mehr. Im Prinzip ist es so, dass man die prozentuale Entnahme kann man ein bisschen anpassen und auch dann eben über eine gute Diversifikation die Schwankungen senken, so dass das dann nicht so wahnsinnige hohe Schwankungen in den Auszahlungen sind. Und das ist wahrscheinlich für die meisten die bevorzugte Methode.
Also mache ich so eine Mischung aus beiden?
Es ist keine Mischung aus beiden. Also man kann sozusagen zum Beispiel, die können die Verläufe zum Beispiel über die Höhe der Auszahlung steuern. Also wenn Sie sagen, ich genehmige mir 6%, dann haben Sie einen ganz anderen Verlauf, als wenn Sie sagen, Sie nehmen 12%. Wenn Sie 12% nehmen, haben Sie am Anfang, zahlen Sie sich sehr viel aus und das wird am Ende immer weniger werden. Also Ihr monatlicher oder jährlicher Betrag sinkt und zwar drastisch. Und wenn Sie bei 6% zum Beispiel, kann es sein, dass Sie es schaffen, relativ gleichbleibende Auszahlungen zu bekommen und wahrscheinlich bleibt eben am Ende auch noch Geld übrig, was Sie dann vererben können. Und Sie können sozusagen und es gibt eben noch ein paar kleine Feinsteuerungsmöglichkeiten für diese prozentualen Konzepte. Das möchte ich jetzt aber hier nicht erklären. Das ist irgendwie zu abstrakt. Das liest man am besten nach. Also im Buch, in diesem Kapitel über Auszahlungspläne sind eben auch einige Monte-Carlo-Simulationen, die das eben relativ deutlich machen. Vielleicht noch ein Wort zu diesen Auszahlplanrechnern, die es im Internet gibt. Also wenn man jetzt ins Internet geht und so einen Rechner aufruft und dann wird einem da gesagt, Sie geben den Betrag vor und vielleicht irgendeine Summe oder einen Prozentsatz, den Sie sich auszahlen lassen wollen. Diese Rechner sind immer grundsätzlich falsch, weil die rechnen mit einer Durchschnittsrendite, die auch der Nutzer angeben muss. Und diese Durchschnittsrendite findet aber nicht statt. Es gibt am Markt ein sogenanntes Rendite-Reihenfolgerisiko. Also die Rendite ist in der Realität jedes Jahr anders. Mal ist sie hoch, mal ist sie niedrig. Und wenn Sie zum Beispiel bei einem Auszahlplan am Anfang einen Crash haben, dann haben Sie zum Beispiel ein echtes Problem, also oder zumindest ein unangenehmes, wenn Sie schlecht diversifiziert waren und vielleicht 50% Ihres Kapitals verlieren. Und das bilden eben diese Risiken und diese Schwankungen der Rendite bilden eben diese Rechner, die überall angeboten werden, was meiner Ansicht nach absolut unseriös ist, bilden das nicht ab und die wiegen die Leute in vollkommen falsche Sicherheit. Es ist also die Wahrscheinlichkeit, dass 20 Jahre am Weltaktienmarkt eine Rendite von 7% erwirtschaftet wird hintereinander, würde ich sagen, ist genau null. Aber das ist das, was diese Rechner zeigen.
Also bleibt nur noch das gute alte Excel oder gibt es da eine Alternative dazu, um sich das zu berechnen?
Also Das Mittel, wie man sich so einen Ausfallplan berechnet, ist eine man macht das mit Monte-Carlo-Simulationen. Man kann das in Excel machen, das ist ziemlich anspruchsvoll. Ich persönlich kann das nicht. Es gibt dafür Maschinen, unter anderem den Portfolio Visualizer, den ich auch hin und wieder verwende. Der ist mittlerweile leider nicht mehr kostenlos, sondern ziemlich teuer, und er ist eben auch für den amerikanischen Anleger gemacht. Also dort sind keine, da sind nur amerikanische Fonds sozusagen enthalten in den Berechnungen, die sie kostenlos machen können. Und sie müssten, um das den zu nutzen, selber Daten eben hochladen. Aber dafür müssen sie erstens sich die Daten besorgen, zweitens inzwischen Geld bezahlen. Wenn solche Auszahlpläne sind wirklich relativ komplexe Angelegenheiten, da lohnt es sich vielleicht auch mal zu einem Honorarberater zu gehen, der solche Software nutzt und eben solche Monte-Carlo-Simulationen machen kann.
Danke dafür. Das hat wirklich eine Frage, die ich mir schon lange gestellt habe, beantwortet. Ich komme jetzt auch gleich, wir haben ja ziemlich viele Fragen. Gibt es noch was, was Sie noch mitgeben wollen, bevor wir in die Fragerunde gehen?
Wir können gerne mit den Fragen anfangen.
Es möchte jemand wissen, welche historischen Zeiträume schauen Sie sich an zur Bestimmung der Korrelation?
Also, das ist unterschiedlich. Ich nehme grundsätzlich die Zeiträume, also die längste verfügbare Datenreihe. Die Korrelation berechnet sich ja aus den Renditeschwankungen. Das kann man auf Tagesbasis oder auf monatlicher Basis machen. Das ist eigentlich das Übliche. Also Sie können eine Korrelation nur so weit über einen Zeitraum berechnen, wo die Zeitreihe der Rendite da ist. Und wir haben das eben schon gesagt, für bestimmte Märkte gibt es das seit 1970, für andere eben nicht. Also zum Beispiel Emerging Markets wird live, glaube ich, erst seit 2001 berechnet. Alles, was davor ist, sind Backtests. Und es ist dann einfach so, wenn Sie bestimmte Korrelationen berechnen wollen, gibt dann immer die kürzeste Zeitreihe, die Sie haben, gibt den Zeitraum vor.
Verstanden. Ich hoffe, der Frage auch. Die nächste wiederum: Emerging Market Bonds sowie High Yield Anleihen wären in der Vergangenheit interessant gewesen. Aber aufgrund des Rückgangs der Zinsen auch in dem Bereich könnten die in der Zukunft nicht mehr annähernd diese Renditen erreichen. Warum dennoch beide Anlageklassen als Alternative? Das ist hier die Frage.
Also was die Zukunft bringt, wissen wir alle nicht. Also ich zumindest nicht, und ich vermute Sie auch nicht. Und es ist so, dass also seit 2007 werden eigentlich Anleihen totgeschrieben, und es wird behauptet, ja, damit ist kein Geld mehr zu verdienen. Die Wahrheit war, damit war seit 2007 sehr viel Geld zu verdienen. Es ist auch so, dass sogar zu dem Zeitpunkt, das ist glaube ich seit seit 2015 oder 2016, als die Rendite von Bundesanleihen zum ersten Mal negativ wurde, die für mit 10 Jahren Laufzeit, dass auch ab da mit einem ETF auf europäische Staatsanleihen durchaus noch Geld zu verdienen war. Das war nicht viel, aber es war immerhin mehr, als sie mit Festgeld erwirtschaften konnten und dort eben mit den wirklich besten Konten, die damals am Markt waren. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit so, wie Sie sagen, oder davon gehe ich auch aus, dass die Renditen für diese Bonds werden nicht mehr so hoch sein. Die haben sehr davon profitiert, eben von dem global sinkenden Zinsniveau. Nichtsdestotrotz haben sie oder bieten sie immer noch eine ganz gute Rendite. Die ist jetzt zum Teil bei den High-Yield-Bonds in den USA stark gesunken, weil die Nachfrage so groß war. Auch dort wurden dann, jetzt in den letzten Monaten haben sie wieder große Kursgewinne mit diesen Anleihen erzielen können. Die Währungsproblematik steht da auf dem anderen Blatt. Also das ist keine tote Anlageklasse. Also das sehe ich nicht so. Aber es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass die Renditen nicht mehr so üppig sein werden wie jetzt in den vergangenen 20 Jahren. Davon gehe ich auch aus. Aber letztlich, ich weiß es nicht.
Ja, danke dafür. Da möchte noch jemand wissen, ob es überhaupt Sinn macht, mehrere ETFs auf dem gleichen Index zu kaufen.
Nee, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Es sei denn, Sie sagen, ich traue diesen Fondsgesellschaften nicht über den Weg. Aber letztlich ist es so, diese ETFs sind immer Sondervermögen. Also das Geld können Sie eigentlich nicht verlieren. Also selbst wenn der Anbieter pleite geht, ist Ihr ETF immer noch da. Also Sie haben dann nur Verwaltungsschwierigkeiten. Also mir persönlich fällt da kein Grund ein. Vielleicht, wenn Sie viel Kapital haben und sagen, okay, ich will hier auch ein paar Auszahlungen haben, aber nicht so viele, dass Sie zum Beispiel einen thesaurierenden, also einen wiederanlegenden ETF und einen ausschüttenden mischen. Sowas könnte ich mir vorstellen, aber ansonsten würde mir jetzt kein Grund einfallen, warum man das machen sollte. Also im Prinzip haben Sie nur höhere Verwaltungskosten und müssen mehr für den Handel bezahlen. Die deutsche Börse freut sich dann natürlich, aber ich würde Ihnen eher raten, das Geld zu sparen. Also und ist immer eigentlich immer so einfach wie möglich zu machen.
Weshalb es ja eigentlich auch nicht so wichtig ist, ob man einen ETF-Anbieter kennt, weil die ja zum Teil große Anbieter aus dem Ausland sind, also in den USA vor allen Dingen, die bei uns überhaupt nicht bekannt sind oder auch wirklich so Newcomer. Aber in dem Augenblick, wo es ein hier zugelassener ETF ist, ist es ein Fonds, ist es Sondervermögen. Und dann genau. Zählt tatsächlich ja nur diese langfristige Rendite, von der Sie vorhin gesprochen haben. Jetzt genau. Möchte noch jemand wissen, ob für Sie Pfandbriefe eine Alternative zu Staatsanleihen wären? Also ob die variieren jetzt?
Also kann man machen, ist durchaus denkbar. Also ich habe jetzt mich ehrlich gesagt mit dem Thema zuletzt, glaube ich, vor 8 Jahren oder so beschäftigt. Aber es ist auf jeden Fall eine Alternative. Die sind ähnlich sicher. Es ist nur so, dass dass es da eigentlich, glaube ich, kaum noch einen Renditeunterschied gegeben hat in den letzten Jahren. Und wenn ich da keinen Renditeunterschied sehe, dann würde ich immer den Emittenten nehmen, der mir die größere Sicherheit bietet. Und was sichereres als eine deutsche Staatsanleihe zum Beispiel, gibt es eigentlich kaum. Also ich wüsste zumindest nichts.
Dann möchte jemand wissen, ob Sie einen Unterschied sehen in synthetischen ETFs oder in replizierenden.
Ja, klar ist da ein Unterschied. Die einen haben einen Swap im Portfolio und die anderen halten die Aktien. Die Frage ist wahrscheinlich, ob man der einen Sorte den Vorzug geben sollte oder der anderen. Genau. Ganz schwierige Frage. Ich habe immer, also für alle Leute, auch für die ich gearbeitet habe, wir haben immer ausgegeben die Devise, es macht keinen echten Unterschied. Es ist auch kein Fall bekannt, wo bisher so ein Swap geplatzt ist. Es ist so, dass nach der Finanzkrise 2008 sind diese synthetischen ETF komplett außer Mode und unter die Räder gekommen. Also alle Anbieter sind dazu übergegangen, vollständig replizierende Produkte anzubieten und machen das jetzt zum Teil zweigleisig. Es ist manchmal auch behauptet worden, die Swap-ETF wären günstiger in der Herstellung, dann wäre die Rendite höher. Das hat sich aber auch nicht gezeigt. Also es gibt ich sehe da keine großen Unterschiede. Ich persönlich, wenn Sie zwei gleichwerte ETF haben und der eine ist voll replizierend und der andere ist ein Swap, dann würde ich natürlich immer den voll replizierenden nehmen. Und das finden Sie auch am Markt, dass zum Teil eben die physischen eine bessere Rendite liefern als die Swap-ETF. Aber es ist eben so, und auch das ist bekannt, dass die physischen ETF wiederum Wertpapiere verleihen. Und auch da haben Sie dann dasselbe Risiko wie in dem Swap, eben das sogenannte Kontrahentenrisiko. Und insofern gibt sich das unterm Strich alles nicht viel. Also am sichersten, wenn es Ihnen darum geht, sind Sie, wenn Sie einen ETF haben, der voll replizierend ist und keine Wertpapiere verleiht. Das ist aber dann so, dass diese ETF werden nie die höchste Rendite im Vergleich zu ihren Mitbewerbern haben, sondern eher immer etwas unten sein. Aber das ist dann sozusagen der Preis dafür, dass sie eben dieses Risiko nicht haben.
Weil durch die Leihe ja Geld verdient wird, was ja auch ein Grund sein könnte, warum die Replizierenden besser performen als die Swaps-ETF. Also bricht sich ja runter auf die Frage, ich muss einfach entscheiden, wie hoch ist das Risiko für mich, dass ich da sehe durch Swaps oder durch die Leihe und dann eine Entscheidung treffen, oder?
Genau, aber es ist nicht so, das ist vielleicht falsch angekommen, dass physische ETF immer eine höhere Rendite bringen als Swap-ETF. Das kann man gar nicht voraussehen, das variiert. Also das kommt immer auf den Markt an, mal ist es so, mal ist es so. Also sonst hätte man dort ja eine Eigenschaft oder ein weiteres Merkmal, mit dem man ETF ziemlich sicher selektieren könnte. Das ist aber nicht so.
Dann habe ich etwas vereinfacht auch gerade. Hier gibt es noch eine Frage zu den Währungen. Welche Rolle spielen denn Währungen bei der Auswahl für Sie?
Überhaupt keine. Also die Währungen kaufen Sie ja sozusagen zwangsweise einfach mit. Also wenn Sie eine amerikanische Aktie kaufen oder ein ETF auf den S&P 500, dann investieren Sie automatisch in US-Dollar. Sie können sich dann überlegen, ob Sie dieses Risiko oder dieses Währungsrisiko, was daraus resultiert, ob Sie das absichern wollen oder nicht. Das ist auch ein ziemlich kitzliges Thema. Im Prinzip ist es so, dass es da anfängt, dann oder wenn man anfängt, sich mit Währungsabsicherung zu beschäftigen, man doch etwas mehr Zeit auch in sein Portfolio investieren muss. Bei Aktien spielt dieses Währungsrisiko oder schlägt sich nicht ganz so stark nieder, aber es ist schon so, dass zum Beispiel, ich glaube, das war 2019, da hat der S&P, glaube ich, eine Rendite von knapp 20% gehabt in US-Dollar für Amerikaner und ein deutscher Anleger hatte 30%, eben weil der Dollar so stark aufgewertet hat. Und das ist natürlich wird dann immer gern genommen, aber in 2 Jahren ist es möglicherweise umgekehrt und sie haben halt die 10% weniger. Das ist, also man kann versuchen, diese Risiken abzusichern, wenn man es möchte. Es lohnt sich nur dann, wenn Währung und das Asset, was Sie kaufen, positiv korreliert sind. Dann haben Sie sozusagen oder können Sie sozusagen positive Effekte für die Diversifikation noch erreichen. Aber welche Auswirkungen das auf die Rendite hat, das ist relativ unklar. Und Währungsabsicherungen sind zum Teil sehr, sehr teuer und drücken die Rendite wirklich empfindlich. Deshalb würde ich mir das immer sehr gut überlegen. Und bei Aktien gibt es halt diese Daumenregelung, es eigentlich grundsätzlich zu lassen. Muss man aber nicht. Das ist nur, wie gesagt, nur eine Daumenregel.
Hier kommt eine Frage, die ich so halb verstehe, also es gibt ja auch Misch-ETFs oder zumindest gab es die mal, Aggregates, die quasi Aktien und Anleihen drin haben.
Ja, ja.
Ja, und gibt es jetzt so 2 Fragen, die daraus anschließen. Das eine ist, wie kann es passieren, dass bei so einem Misch-ETF die Aktienquote auf einmal spontan drastisch fallen würde? Und die nächste wäre dann von mir so im Anschluss direkt dazu, gibt es überhaupt einen Grund oder macht es Sinn, solche Misch-ETFs zu kaufen? Sollte man das nicht lieber selbst machen und trennen?
Also ich habe Misch-ETFs untersucht. Das sind nicht immer, also das ist nicht immer in der Mantel eines ETF, aber es sind Portfolio-ETFs oder Mischfonds auf ETF-Basis, wie auch immer man das nennen will. Also der bekannteste ist sicherlich der von Professor Weber, der ARERO. Es ist so, dass diese Fonds zum Teil eben eine passive Portfoliostrategie verfolgen und manche sind aktiv. Bei einem aktiven ETF-Mischfonds, wie ihn zum Beispiel Herr Beck managt und auch gibt es dann, glaube ich, Angebote von, da bin ich jetzt nicht sicher, von der Deutschen Bank noch und von Goldman Sachs. Darüber gibt es aber auch ein Kapitel in dem Buch. Da ist es so, da wird eine aktive Portfoliostrategie verfolgt und da kann der Portfoliomanager entscheiden, nee, ich glaube hier jetzt nicht mehr an den Markt oder sehe Aktien, haben die nächsten Monate keine große Zukunft und dann verkauft er Aktien und kauft dafür andere Assets. Und dann ist die Aktienquote einfach niedrig. In der Untersuchung, die ich gemacht habe, haben diese Fonds grottenschlecht abgeschnitten. Also die Unterschiede, die sind wirklich also riesig, aber man muss das zwei Einschränkungen sagen. Einmal der Zeitraum, weil die meisten gibt es noch nicht so lange, also den Zeitraum, den man messen konnte, der war relativ kurz. Und dann muss man auch sagen, dass die letzten 10 Jahre gab es eigentlich nur einen Markt, der richtig gut gelaufen ist, und das waren US-Aktien. Und die haben alles in den Schatten gestellt. Und wenn sie zu wenig US-Aktien im Portfolio hatten, dann waren sie einfach immer auf der Verliererseite. Und alle Leute, die aber ein MSCI World ETF hatten, haben von dem immer weiter steigenden Anteil von US-Aktien, die darin enthalten waren, profitiert und haben in den letzten 10 Jahren einfach wahnsinnig gute Ergebnisse mit diesem Index eingefahren. Ich glaube nicht, dass sich das so wiederholen wird. Also die Historie spricht zumindest dagegen. Mhm. Aber das, und es wird in Zukunft eher wahrscheinlich so sein, dass diese Fonds etwas besser abschneiden werden im Vergleich eben zu einer Benchmark aus MSCI World und einem entsprechenden Rentenindex. Aber es ist ganz klar, die Kosten sind ziemlich hoch zum Teil, über 1%. Und das macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Also egal, wie gut die es jetzt schaffen, den Markt zu managen. Aber vom Grundsatz ist es so, dass aktives Portfolio-Management in der Vergangenheit nicht mit großem Erfolg gekrönt war.
Ja, wir weisen die auch aus. Bei uns sind das die Active ETFs in ein bisschen in Abgrenzung zu den anderen Nicht-Active ETFs, würde ich es jetzt mal nennen. Ja. Wir haben noch eine letzte Frage, die wir jetzt heute beantworten möchten, nämlich die kam auch tatsächlich so nochmal darauf hingewiesen, von welchem Buch sprechen wir denn da die ganze Zeit? Ich halte es jetzt hier nochmal hoch. Das ETF-Portfolio erschien im Finanzbuchverlag. Genau. Markus Neumann. Und da steht auch eigentlich sehr viel von dem und noch viel, viel mehr drin, was wir heute hier besprochen haben. Vielen, vielen Dank dafür und danke an alle, die dabei waren, für die rege Beteiligung und vor allen Dingen auch für die konstante Teilnahme. Und vielen, vielen Dank an Markus Neumann, dass er hier war. Und ich hoffe, wir sehen uns hier mal wieder bei Börse at Home. Und allen Ihnen gehört das Schlusswort.
Ja, vielen Dank für die Einladung. War sehr nett bei Ihnen. Ich komme gerne wieder, wenn Sie mich nochmal einladen.
Sehr, sehr schön. An allen anderen wünsche ich viel Erfolg bei der langfristigen strategischen Geldanlage mit ETFs.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.